Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
»150 Jahre – Der Ring des Nibelungen«. Im Sommer 1876 ist Richard Wagners gewaltige Tetralogie im eigens dafür errichteten Bayreuther Festspielhaus zur Uraufführung gekommen. Seither hat dieses etwa 15 Stunden und jedenfalls 4 Abende lange Meisterwerk die Menschheit nicht mehr in Ruhe gelassen. Im Musiksalon, aus gegebenem Anlass also, eine Handreichung für Wagner-Verächter, für Wagner-Verehrer und für Neugierige, die nicht wissen, welcher der beiden Gruppen sie sich eigentlich anschließen sollen. Eine Hörreise zu den Schnitt- und Wendepunkten einer Menschheitstragödie, in der es zwar Siegfrieds legendären Drachenkampf zu bestaunen gibt, im Übrigen aber entgegen allen Gerüchten keine treu deutschen Gedanken gepflegt werden, sondern Einblicke in menschliches, allzu menschliches und Zukunftsperspektiven, die heute noch utopisch anmuten und die uns letztlich alle etwas angehen. 4-mal Musiksalon zum Thema Der Ring des Nibelungen und 1-mal Klassik für Taktlose, bei welcher Gelegenheit Katrin Nussmeier dann noch zweckdienliche Fragen stellen wird.
Übrigens, bevor wir weitergehen,
ein Hinweis in eigener Sache. Wir nehmen nämlich bald eine Folge auf und Sie können mit dabei sein.
Ja, Klassik für Taktlose, live im Blickle Kino.
Das ist eine wunderbare Location im Belvedere 21 in Wien.
Das ideale Ambiente für uns beide.
Genau, und alle Infos dazu und auch die Anmeldung finden Sie auf diepresse.com/taktlos.
Der Ring des Nibelungen. Vorabend. Das Rheingold. Ein tiefes S in den Kontrabässen, der legendäre Grundton der Welt, der Grundton des Rheins, der da fließt, ausgeweitet durch hinzutretende Stimmen zum S-Dur-Dreiklang, den 8 Hörner in zeitversetzten Einsätzen in einem scheinbar ewigen Fluss zeitlos vor uns ausbreiten. Der Inbegriff der unberührten Natur, so meint man. Der Vorhang hebt sich, wir erleben die Rheintöchter, schwimmend, spielend, doch schon der Einsatz der Dritten, Floß Hilde, relativiert das scheinbar unschuldige Spiel von Woglinde und Welgunde. Ganz so unberührt ist diese Natur doch wohl offenkundig nicht.
Yeah.
Des Goldes Schlaf hüte dir schlecht, singt Floßhilde. Besser bewacht des schlummernden Schlaf, sonst büßt ihr beide das Spiel. Da gilt es also, Gold zu bewachen, das Rheingold. Wo etwas zu bewachen ist, da droht wohl auch der Feind. Vater warnte vor solchem Feind. Der Nibelung Alberich kommt aus der Unterwelt, aus Nibelheim hervor und wirbt um die hübschen Rheintöchter. Aber die verspotten ihn und treiben ihr böses Verwirrspiel mit ihm. Der Feind ist verliebt, singen sie. Somit droht ihrem Schatz, dem Rheingold, keine Gefahr. Denn nur wer der Minne Macht entsagt, dem erschließt sich der Zauber des Rheingolds. Das macht Alberich den Zwerg hellhörig. Was für ein Zauber! Wer auf die Liebe verzichtet, der ist imstande, aus dem Gold den Ring zu schmieden, der unermessliche Macht verleiht. Angesichts der Demütigungen, die die Rheintöchter ihm angetan haben, ist es dem Nibelung ein leichtes, der Minne Macht zu entsagen. Er hat das Prinzip sogleich verstanden. Wenn ihm die Liebe nicht hold sein soll, dann wird er sich eben Lust erkaufen. Das genügt ihm. Im Streben nach unermesslicher Macht verflucht Alberich die Liebe und entreißt den Rheintöchtern das Gold. Die Tragödie kommt in Gang. Aus dem Rhein führt uns die Musik hinauf in lichte Höhen, in die Welt der Götter. Walhall, die Götterburg, das Symbol der Macht. Gott Wotan hat sie errichten lassen von den kräftigen Riesen. Die werden nun bald erscheinen und ihren Lohn fordern, warnt Fricka, Wotans Gemahlin, die realistischer auf die Machtspiele ihres Gatten blickt als er selbst. Denn im Vertrauen auf das Ränkespiel seines Chefverhandlers, des Feuergotts Loge, hat Wotan den Riesen versprochen, ihnen die Göttin Freya als Lohn zu überlassen. Doch Wotan versucht Fricka zu beruhigen. Nie sann dies ernstlich mein Sinn, sagt er, womit wir in ein paar Worten erläutert bekommen, worauf Wotans Macht beruht. Auf Betrug. Zwar ist er der Träger des heiligen Speers, in den die Runen der Verträge, der heiligen Verträge eingeritzt sind, aber wenn es ums Ganze geht, ist Wotan selbst nicht bereit, sich an ausbedungene Verhandlungsergebnisse zu halten. Er setzt, wie gesagt, auf Loge, den gewitzten Diplomaten, aber da erscheinen schon die Riesen und fordern mit Verweis auf das architektonisch perfekt gelungene Bauwerk ihren Lohn. Menschliches, allzu menschliches, spielt auch bei den Riesen eine Rolle. Da ist einmal Fasold, der an der schönen Göttin Freya interessiert ist, und da ist andererseits Fafner, der gut rechnen kann und der vor allem auch durchschaut hat, was es bedeutet, wenn die Götter Freya aus ihrem Kreis entlassen müssten.
Freierschaft hilft wenig, auf viel gilt's, den Göttern sie zu entreißen. Und Nymphe wachsen in ihrem Garten, sie allein weiß die Äpfel zu pflegen, der Fruchtgenuss frommt ihren Sippen zu ewig nie alternder Jugend. Sinkt ihre Blüte, alt und schwach, schwindet sie hin, müssen Freya sie missen. Ihrer Mitte drum sei sie entfernt.
Die goldenen Äpfel, die Freya allein zu pflegen weiß, wie Fafner so schön singt, die verleihen den Göttern die ewige Jugend. Was aber, wenn das nicht mehr der Fall wäre? Da ist nun guter Rat teuer, aber Wotan wittert seine Chance. Denn endlich, spät aber doch, erscheint der Feuergott Loge. Die züngelnden Flammenmotive in den Streichern kündigen ihn an. Und er entpuppt sich sogleich als äußerst hinterhältige Figur. Wotan hat darauf vertraut, dass das Versprechen, Freya den Riesen als Lohn zu geben, niemals eingehalten werden würde. Aber Loge weist nun jede Verantwortung von sich. Stattdessen bietet er sich nun als Unterhändler für Verhandlungen zwischen den Rheintöchtern und Wotan an. Denn die beklagen den Raub des Rheingolds durch Alberich und Wotan reagiert empört. Er hat jetzt ganz andere Sorgen. Aber Loge berichtet auch von dem unermesslichen Reichtum, den Alberich durch den Raub des Goldes erlangt hat. und auch von dem wundersamen Ring, den er aus dem Rheingold geschmiedet hat und der ihm eben unermessliche Macht verleiht. Das macht sowohl die Riesen als auch Wotan hellhörig. Die Riesen wollen das Gold, Wotan drängt es nach dem Ring. Allein beides ist in Alberichs Besitz, der die Nibelungen geknechtet hat, die ihm nun Gold und immer wieder Gold aus den Bergen schürfen. Wieder ist es Loke, der die dramatische Entwicklung vorantreibt und das Netz seiner Intrigen immer dichter knüpft. An Alberichs Reichtümer zu gelangen, das sei doch ganz einfach. Er hat alles gestohlen und man stiehlt es ihm wieder. Gesagt, getan. Die Riesen nehmen Freier als Pfand mit und sind bereit, sie gegen die Reichtümer Alberichs wieder auszutauschen. Wotan muss mit Loge nach Nibelheim hinabfahren. Während alle anderen Götter bereits darbend bemerken, dass ihnen die Kräfte ausgehen. Denn Freier, die Hüterin der goldenen Äpfel und deren Kraftreserven, ist ja abhanden gekommen. Wir begleiten aber Loge und Wotan bei ihrem kühnen Abstieg nach Nibelheim, wo die von Alberich versklavten Nibelungen fleißig ihre Schmiedekunst üben. In Nibelheim begegnen wir Alberich mit seinem Bruder Mime. Auch ihn hat er geknechtet und ihn gezwungen, einen Tarnhelm zu schmieden, mit dessen Hilfe sich Alberich jederzeit an jeden Ort wünschen kann und in jede beliebige Gestalt verwandeln. Vor allem macht der Helm natürlich unsichtbar, was Mime sofort zu spüren bekommt. Ein geheimnisvolles Motiv, eine Art tönender Runenzauber, kündigt es uns immer an, wenn dieser Helm im Spiel ist. Alberich ist im Machtrausch, und als nun Wotan und Loge erscheinen, begegnet er ihnen zwar misstrauisch, aber die beiden packen ihn bei seiner Eitelkeit. Alberich wähnt sich unverwundbar. Auf der einen Seite der Ring, auf der anderen Seite der Tarnhelm als ideale Kriegswaffe. Zur Demonstration seiner Möglichkeiten verwandelt sich Alberich in einen gefährlichen Drachen. Der schlaue Loge aber kann ihn überreden, sich auch in eine kleine Kröte zu verwandeln. Ihm, so meint Loge, schiene das viel geeigneter, Gefahren zu entgehen. Alberich tappt in die Falle. Als Kröte ist er eine leichte Beute, wird eingefangen, und als er sich zurückverwandelt, ist es zu spät. Man legt ihm Fesseln an und führt ihn hinauf in die Nähe der Götterburg Walhall. So bindet die Kunst Richard Wagners auch komödiantische Elemente ein ins große Ganze seines Nibelungenrings. Aber bald erfahren wir wieder den bitteren Ernst der Tragödie. Alberich ist ausweglos gefangen und Wotan zwingt ihn nun, seinen gesamten Schatz auszuliefern. Der Ring ruft die Nibelungen herbei. Und sie bringen aus den Klüften von Nibelheim Gold und wieder Gold. Aber damit nicht genug. Auch den Tarnhelm fordern Loge und Wotan als Beute. Und zu guter Letzt den Ring.
Nun denn, Alberich ließ euch alles. Jetzt löst ihr Bösen das an.
Bist du befriedigt? Lass ich ihn frei.
Ein goldener Ring ragt dir am Finger, hörst du mal? Der hat dich gehört wie zum Hort. Der Ring! Zu deiner Lösung musst du ihn lassen. Das Leben, doch nicht den Ring, den Reif verlang ich. Mit dem Leben mach, was du willst.
Damit hat Alberich alle Macht verloren. Und es bleibt ihm nur eine Waffe. Durch einen Fluch hat er das Rheingold erlangt. Durch einen Fluch wünscht er nun alles Unglück auf den Besitzer des Rings, solange er nicht wieder in seine Hände gelangt.
Bin ich nun frei? Wirklich? So grüß euch denn meine Freiheit, erster Gruß. Wie durch Fluche mir geriet, verflucht sei dieser Ring.
sein Gold in mir macht unermaß. Nun zeug sein Zauber tut, dem der ihn trägt. Kein Fruher soll seiner sie freuen, keinem glücklichen Lache sein Sehre die Sorge, und wer ihn nicht hat, den Tage der Neid. Jeder giere nach seinem Gut, doch keiner genieße mit Nutzen sein, ohne Wucher hüt ihn sein Herr. Doch den
Die Kraft der Musik verrät uns die Tragweite dieses Fluchs, die Wotan zunächst gar nicht erkennen will. Alberich verschwindet, die Riesen erscheinen wieder mit Freya als Pfand und sie verlangen nun die Herausgabe des Nibelungengolds. Das Maß stellt die Göttin Freya. Erst bis sie vom Gold ganz bedeckt ist, gilt der Handel. Aber der verliebte Fasolt erblickt das Auge der schönen Freya noch, nachdem alles Gold aufgeschichtet worden ist. Da verlangt Fafner auch noch den Ring, der längst am Finger Wotans steckt. Das ist Wotan nun zu viel. Den Ring will er natürlich behalten. Und als die Riesen drohen, Freya wieder mit sich zu nehmen, da erscheint die mythische Göttin Erda, die alleswissende Mutter, und in magischem Licht, wenn alle gebannt stehen und sie betrachten, verkündet sie das Ende der Götter. Sie warnt Wotan vor der Wirkung von Alberichs Fluch.
Thank you.
Ein düsterer Tag dämmert den Göttern. Dir rat ich, meide den Ring. Wotan ringt mit sich und nimmt endlich den Ring vom Finger. Loge übergibt ihn den Riesen. Und jetzt tut der Fluch Alberichs erste Wirkung. Fafner rafft das gesamte Gold an sich. Und als Fasold protestiert, meint er nur, der Bruder hätte sich ja nur um die Göttin Freya geschert und diese wohl auch für sich behalten. Nun verlangt er den Nibelungenhort. Und als Fasold protestiert und auf Loges intrigantes Anraten nach dem Ring trachtet, erschlägt Fafner den Bruder.
Zurück, du frecher Nein, ist der Ring, wie der Berliner für freies Krieg, Korbelhaus, der Ring ist mein. Ich halt mit dir gehört her, weil den Geist kann nicht fallen. Nun blinzle der Freie.
Als Fafner mit seiner Beute verschwunden ist, tröstet sich Wotan mit der Aussicht, von der nun erkauften Burg Walhall aus seine Macht endgültig absichern zu können. Über eine von Gott froh errichtete Regenbogenbrücke ziehen die Götter im Bewusstsein ihrer Macht nach Walhall. Loge, der zurückbleibt, weiß es besser. Ihrem Ende eilen sie zu, die so stark im Bestehen sich weinen. Fast schäme ich mich, mit ihnen zu schaffen. Zur leckenden Lohe mich wieder zu wandeln, spür ich lockende Lust, sie aufzuzehren, die einst mich gezähmt, statt mit dem Blinden blöd zu vergehen. Und wären es göttlichste Götter. Nicht dumm dünkte mich das. Bedenken will ich's. Wer weiß, was ich tue? Damit ist in wenigen Worten zusammengefasst, was wir in den kommenden drei Tragödien erleben werden. Tatsächlich wird Loge sich mehrmals in Feuer verwandeln, in leckende Lohe, wie er das nennt, zu unterschiedlichsten Zweck. Aber davon in der Walküre und später auch noch in Siegfried und Götterdämmerung. Inzwischen klagen die Rheintöchter über den Verlust ihres Golds. Während die Götter zunächst einmal noch in strahlendem Des-Dur zu triumphieren scheinen. Ihr im Wasser, was heißt ihr der Hau? Will das Wort an euch wünscht, grenzt nicht mehr euch. Der Ring des Nibelungen. Vorabend das Rheingold. Fortsetzung folgt.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.